Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Heute ist ein besonderer Tag für die Europäische Union, denn heute findet, wie jedes Jahr, nur einmal im Jahr statt, was vor ungefähr 10 Jahren eingeführt wurde, nämlich eine Rede zum Zustand der Europäischen Union. Diese Rede hält die EU-Kommissionspräsidentin und das ist natürlich allein deshalb schon was Neues, weil das damit die erste Rede zur Lage der Union von Ursula von der Leyen ist. Sie findet übrigens in Brüssel statt, das ist auch ungewöhnlich, sonst war es immer in Straßburg, das allerdings ist nur Corona-bedingt, man wollte nicht das ganze Parlament und das ganze Personal nach Straßburg fahren lassen unter diesen Umständen. Ursula von der Leyen ist natürlich gebunden an gewisse Regeln, also inoffiziell zumindest, an Regeln der Diplomatie und an die Regeln der politischen Strategie bei dem, was sie sagt. Das sind wir nicht. Und Werner Weidenfeld ist es auch nicht. Deshalb reden wir jetzt mit ihm. Er ist Professor für politische Wissenschaft an der Universität München und Direktor des dortigen Zentrums für angewandte Politikforschung. Schönen guten Morgen, Herr Weidenfeld.
Guten Morgen.
Wir reden miteinander, ja, aber wir führen kein Interview im klassischen Sinne. Wir haben das uns vorher überlegt, mit Ihnen auch abgesprochen. Ich werde Sie jetzt konfrontieren mit zum Teil recht spitz zusammengefassten Thesen zum Zustand der EU, die Sie dann einfach kommentieren. Gerne auch mit Blick auf die Frage, ob wir das heute auch hören werden bei dieser Rede oder nicht. Ja. Aber vor allem natürlich mit Blick auf die Frage, ob es stimmt.
Ja, gut.
These Nummer 1. Die EU ist eine egoistische Union. Geld wird von den Mitgliedstaaten gerne angenommen. Zum gemeinsamen Handeln ist man aber auch trotzdem nicht bereit.
Das ist natürlich völlig daneben liegend, weil das große Handlungsspektrum der EU ist ja greifbar. Das ist der gemeinsame Binnenmarkt. Sie haben jede Menge Kompetenzen. Sie können umgekehrt sagen, zwar sagen die Nationalstaaten, die Mitgliedstaaten, was wollen wir jetzt machen und soll dafür bezahlt werden und so weiter, aber sie haben nur noch sehr begrenzte Kompetenzen, das zu tun. Entweder sie machen das auf europäischer Ebene oder es passiert gar nichts.
These Nummer 2. Die weitere Diskussion über eine gemeinsame Flüchtlingspolitik ist Zeitverschwendung, eine Einigung völlig ausgeschlossen.
Nein, das ist natürlich auch daneben, weil sie haben natürlich da große Schwierigkeiten, das wissen wir. Aber wenn sie nicht in Einzelheiten auch zu Einigungen kommen, dann passiert ja fast nichts, sondern wird sehr vieles blockiert, weil jeder einzelne Mitgliedstaat sich selbst nur alleine schützen will und damit bewegt sich fast nichts. Nein, sie müssen immer wieder auch um diese Einigkeit dann ringen. Das ist der Auftrag, wenn Sie so wollen, der Politik. Das ist politischer Alltag.
Aber die Wahrheit, da breche ich mal kurz aus unserem Spielchen hier, aber die Wahrheit ist doch, dass seit Jahren über etwas diskutiert wird, ohne dass eine Annäherung auf eine wirklich von einzelnen Regelungen und Ausnahmen abgesehen wirklich einheitliche Politik in der Flüchtlingsfrage auch nur entfernt in Sicht
Sie
ist.
Sie haben aber mit Recht gesagt, von Ausnahmen abgesehen, das sind jetzt bei Ihnen die Ausnahmen, sondern dann ist es immer wieder unter Druck zu einer Teileinigung gekommen und denken Sie dann auch mal, der Versuch dann halt alleine vorbildlich zu sein. Wieso hat es 2015 diese große Geste der Bundeskanzlerin gegeben? Weil man eben den Menschen helfen wollte. Dieser Druck ist dann da und dann gelingt es immer mal wieder, da zu einer gewissen Einigung zu kommen oder eben auch nicht und dann werden Alleingänge gemacht. Das ist dann dieses alltägliche Bild, das sie von Europa haben.
Machen wir weiter. Nächste These. Die EU ist eine Wertegemeinschaft, aber wenn Länder wie Ungarn oder Polen gegen die gemeinsamen demokratischen Werte verstoßen, hat das keine Konsequenzen.
Also Wertegemeinschaft ist zutreffend. Also man hat eine Art Orientierungssinn, der in eine ähnliche Komponente sich hin konzentriert. Und natürlich wird gegen so etwas ab und an auch immer mal wieder verstoßen. Und das hat sich jetzt zugespitzt in den letzten Jahren, im Blick insbesondere auf zwei Staaten, Polen und Ungarn. Und da läuft entsprechend ein Verfahren jeweils, wie die beiden Mitgliedstaaten dann entsprechend bestraft werden. Dann wird gedroht, dann werden eben die Haushaltsmittel nicht mehr so fließen, bis hin, was der Vertrag auch zulässt, dass dann zwei Staaten ausgeschlossen werden. Also im Blick auf die Wertegemeinschaft sind die Instrumente da. Man will es aber nicht einfach so locker mal per Zuruf so und jetzt ist das so, sondern das sind sehr komplizierte Verfahren. Aber beispielsweise gegen diese beiden Staaten laufen die Verfahren.
Haben Sie den Eindruck, dass, bleiben wir bei Ungarn, ganz vergleichbar ist die Lage ja nun wirklich auch nicht in diesen beiden Staaten, Ungarn und Polen, bleiben wir bei Ungarn, haben Sie das Gefühl, dass das, was die EU im Moment unternimmt, der Lage angemessen ist?
Ja, noch nicht ganz angemessen, aber der nicht ohne wirkliche Handlung. Das läuft jetzt schon seit geraumer Zeit, das Verfahren. Und sie haben immer wieder einen neuen Schritt und die EU kommentiert das. Und sie können angesichts der Wichtigkeit des Vorgangs nicht einfach sagen, so, das schütteln wir jetzt mal kurz aus dem Ärmel und damit ist alles geklärt. Das wäre ja auch ungerecht gegenüber dem einen oder anderen Mitgliedstaat, wenn sie das dann immer entsprechend machen würden.
Letzte These, bevor wir dann auch noch ein bisschen uns darüber unterhalten können, was Ursula von der Leyen wirklich davon ansprechen wird oder nicht heute. Letzte These. Die EU könnte ein wichtiger Akteur auf der internationalen Bühne sein, aber eine gemeinsame Position gegenüber Russland, der Türkei, China oder zum Teil wenigstens den USA kriegen wir nicht hin.
Ja, also natürlich hat die EU die Potenz zur Weltpolitik. Dazu aber muss sie strategische Perspektiven entwickeln. Dazu hat sie bisher noch nicht, wenn Sie so wollen, die Kraft gehabt, eine strategische Kultur entwickeln. Wenn Sie mich fragen würden, wie es sind die letzten Jahre dazu zu definieren, dann würde ich sagen, strategische Sprachlosigkeit kennzeichnet die EU. Und das wird und muss sie überwinden.
Ja, nehme ich mal zur Kenntnis, die einzige von unseren Thesen hier heute Morgen, wo Sie sagen, ja, im Prinzip hat er da recht. Ne?
Ja, ein kleines Erfolgserlebnis muss ich Ihnen doch geben.
Ja, dann lasse ich Sie mit den Thesen auch in Ruhe und stelle zum Schluss die Frage, die natürlich spekulativ ist. Aber was glauben Sie denn von dem, was ich jetzt erwähnt habe und was darüber hinaus oder anstattdessen wird Ursula von der Leyen tatsächlich heute erwähnen in ihrer Rede?
Also, sie wird gewissermaßen die Grundskepsis, die aus Ihren Thesen spricht, erwähnen. Sie wird sagen, wir sind eine Wertegemeinschaft, die Menschen erwarten sehr viel von uns und das haben wir in der zurückliegenden Zeit so nicht erfüllt. Wir müssen den Erwartungen wirklich intensiver näher kommen. Also das wird sie so haben. Dann wird sie natürlich alle Stichworte nennen, die jetzt grob auf der Tagesordnung stehen, von Migration über Haushaltsregelungen. Ich darf Sie ja daran erinnern, das haben Sie in Ihrer Großzügigkeit vorher nicht erwähnt, dass ja ein Wiederaufbauprogramm verabschiedet wurde von 750 Milliarden Euro. Jetzt müssen Sie aber nochmal genauer auflisten, wie das ausgegeben werden soll. Mittelfristige Haushaltsplanung steht an, 1,8 Billionen Euro. Das sind große Themen. Das wird sie natürlich auch ansprechen. Dann, wie man Corona-Pandemie denn international gemeinsam bekämpft. So, das ist der eine Komplex. Der andere Komplex, den sie ansprechen wird und muss, ist gewissermaßen die große Zukunftsperspektive Europas. Also sie spricht dabei in dem Bild von Next Europe, also das nächste Europa, die Zukunft Europas. Und da heißt es natürlich, die Handlungsfähigkeit der EU erhöhen. Dann kommt die Legitimation der EU erhöhen, beispielsweise Initiativrecht für das Europäische Parlament, dann Transparenz erhöhen, das, was da abläuft, und das spricht auch aus Ihren Thesen, ist ja sehr intransparent, das begreift man nicht so einfach. Und dann, was sind denn die wirklich großen zusätzlichen Aufbruchsthemen? Wirtschaftsunion, Sicherheitsfragen, und natürlich das, was wir mit weltpolitischer Handlungsfähigkeit angesprochen haben. Das wird sie alles bringen und wird am Rande vielleicht auch erwähnen, das, was inzwischen fast Alltag geworden ist, differenzierte Integration. Wir müssen nicht immer nur warten, bis alle jetzt 27 Mitgliedstaaten zustimmen, sondern wenn wir einen großen Schritt nach vorne tun wollen, geht es eben auch, dass nur ein Teil dieser Mitgliedstaaten das zunächst tut und die anderen, wenn sie wollen, entsprechend nachfolgen können. Diese große Zukunftsperspektive wird sie ansprechen.
Werner Weidenfeld, Direktor des Zentrums für angewandte Politikforschung an der Universität München und Professor für politische Wissenschaft eben dort. Dann bleiben wir doch mal alle gespannt, was sie wirklich sagt, denn es gilt ja am Ende das gesprochene Wort. Herzlichen Dank, Herr Weidenfeld.
Ja, ich danke Ihnen auch für die Fragen.